nicht so schlimm, weil ich bin ja die Woche vorher jeden Tag im Sportraum gewesen, länger als eigentlich im Plan stand, dass ich dran war. Aber von da habe ich die Zeit schon genutzt und vorher schon und so. Und gestern halt ein bisschen, aber war das jetzt Rechtschaffen? So allein vom Gesetz her, vom Buchstaben her, würde ich sagen, nö. Meiner Frau gegenüber vielleicht schon, weil dann war ich schneller bei ihr und konnte ihr was helfen und so weiter. Das war auch gut. Also es ist herausfordernd. Was ist Rechtschaffen? Was ist Rechtschaffen im Hinblick auf Gott? Wie kann mir das gelingen, dass ich mich an alle Gebote halte? Zum Beispiel kein Mischgewebe tragen. Oder in der Gemeinde schweigen, wenn ich eine Frau bin. Oder was es sonst so Gebote gibt in der Bibel. Wie kann ich das denn hinkriegen, dass ich mich an alle Gebote so halte, wie er es sagt? Damit ich rechtschaffen bin. Ich meine, klar, letztlich ist es klar, ich komme nicht in den Himmel, weil ich rechtschaffen bin, sondern weil Gott mir Recht schafft. Und das ist ganz wichtig. Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht um mir zu zeigen, dass ich auch ohne Kreuz leben könnte, wenn ich mich richtig anstrengen würde, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, um mir meine Schuld zu vergeben und um mir zu zeigen, wie gütig Gott ist. Und trotzdem will ich gerne herausfordernd sein, zu sagen, Herr, was bedeutet Rechtschaffen? Und dann komme ich ganz schnell zu diesem ganz großen Gebot, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. So von wegen, ein Gebot habe ich noch. Eins habe ich noch, das muss ich euch unbedingt noch sagen. Nämlich, welches war es doch gleich? War es das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte? Welches Gebot war es? Das zweite? Man weiß es nicht. Welches Gebot war es denn? Es war ein oben drüber stehendes, sozusagen. Es war, ich will, dass ihr Liebe untereinander habt. Darum geht's. Und wenn ich rechtschaffen bin, dann wird das daran gemessen, ob es mir gelingt, Liebe zu haben. Nicht am Buchstaben des Gesetzes, sondern an der Motivation, die dahinter steht. An dem Grund, warum ich gerne mich an die Gebote halten will. Und das mit der Liebe, das schreibt zum Beispiel der Johannes nochmal in seinem Brief, zum Beispiel 1. Johannes 4. Das lese ich uns gerade nochmal. Ja, 1. Johannes 3, Entschuldigung, ab Vers 11. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Sollt euch lieben, gefälligst, okay? Also, wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt und die Schwestern, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder, seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Und deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und ein anderer in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. 1. Johannes 3, die Verse 11 bis zum Schluss. Also, Rechtschaffen sein heißt, voller Güte zu sein, und das bedeutet, einander zu lieben, unter anderem. Und wie geht das denn? Wie kann ich das denn machen? Der Paulus schreibt, ich lebe doch nun nicht ich. Yes. War gut, dass ich nicht noch einen Zettel habe, weil das Tesafilm ist gerade leer. So. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich aus meiner Kraft heraus komme mit meiner Liebe, meiner Güte, meiner Barmherzigkeit relativ schnell an ein Ende, merke ich immer wieder mal. So, aber Gott irgend... Schenkst mir den Becher voll ein. Das hat dazugehört zum Beispiel. Also, ich komme mit meiner Güte schnell ans Ende, merke ich. Aber wie kann das sich verändern? Wie geht das? Indem ich mir klar mache, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wie oft kommt das Wort Güte in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vor? Was meint ihr? Wie oft kommt das Wort Güte in den Evangelien vor? Oder haut mal bibelkundemäßig einen Vers raus aus den Evangelien, wo Güte drin vorkommt. Fällt euch keiner ein? Kein einziger? Das ist auch gut so, es wäre seltsam. Es gibt keinen. So wie ich es gelesen habe und verstanden habe bis jetzt, kommt das Wort Güte weder bei Matthäus, noch bei Markus, noch bei Lukas, noch bei Johannes im Evangelium vor. Warum ist das denn so? Ich glaube, weil, und jetzt sind wir wieder ganz im Advent, weil Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Und du kannst überall, wo Jesus steht, Güte hinschreiben. Weil Güte ist ein Wort, das Gott zutiefst beschreibt. Wenn du überlegst, wer und wie Gott ist, und dann von der Bibel ausgehst, wenn du einmal die ganze Bibel durchliest und dir ein Bild machst von Gott, dann ist Güte eins, womit du Gott gut beschreiben kannst. Und wenn Gott Mensch wird, dann wird Güte sichtbar in Jesus. Und dann muss nicht ständig da stehen und dann kam der gütige Jesus und er hat die Frau gütig angeschaut und in seiner Güte hat er ihr vergeben und in seiner Güte hat er geheilt und in seiner Güte hat er gepredigt. Und nee, weil da, wo Jesus hinkommt, da kommt die Güte Gottes hin. Und da wird die Güte Gottes sichtbar. Da muss man nicht ständig davon reden, dass Gott, dass Jesus gütig ist und so. Weil die Leute das einfach gesehen haben, die haben das erlebt, die haben das gespürt. Und meine Herausforderung für mich ist, ganz oft, wenn ich unterwegs bin, gerade in der Welt sozusagen, also wenn ich jetzt hingehe, zum Beispiel in den großen Gruppenraum, wo ganz viel Therapie ist und so, dass ich vorher bete und sage, Herr, wenn ich in den Raum komme, dann will ich, dass deine Güte in den Raum kommt. Herr, wenn ich den Raum betrete, dann bitte schenk, dass deine Gnade den Raum betritt. Ich bitte dich, Herr, dass ich diesen Menschen mit deiner Güte anschaue. Nicht mit meinem Hochmut, nicht mit meiner Verletzung, nicht mit meinen Vorwürfen und Vorurteilen, sondern Herr, hilf mir, diesen Menschen anzusehen und ihm zu begegnen mit deiner Güte, mit deiner Gnade. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in dir. Und wenn Christus in dir lebt, dann lebt die Güte Gottes in dir. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und er will dich verändern und dich prägen, dass du selbst ein gütiger Mensch wirst. Und dann passiert es mir manchmal, wie gestern auf dem Heimweg in Mindelheim, was ich immer mit Memmingen verwechsle, weil beides mit M anfängt vielleicht. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. Und dann wollte ein Auto aus dem Dings rausfahren, eigentlich auch noch quer über die Straße und so. Und ich habe es zu spät gesehen, habe ihn nicht vorgelassen und habe mich hinterher echt über mich geärgert, weil ich dachte, es wäre so ein toller Moment gewesen, mal wieder Güte in diese Welt reinzubringen. Und ich ermutige dich, mach das doch mal nächste Woche. Halt mal Ausschau nach Momenten, wo du Güte ganz praktisch in diese Welt reinbringen kannst, wo du vielleicht, natürlich musst du ein bisschen auf den Rückspiegel achten, dass dir keiner hinten drauf knallt, aber wo du so bremsen kannst, dass jemand anderes denkt, boah, das ist aber ein netter Mensch. Und der sieht das vielleicht in dem Moment gar nicht, aber eigentlich sieht er in dem Moment auf Jesus, weil du lebst ja nicht mehr. Christus lebt ja in dir. Und vielleicht schenkt Gott dir in der nächsten Woche Möglichkeiten, wo du was Gutes tun kannst. Es gibt da bei der Therapie einen Mann, den finde ich ganz spannend, weil der ist so anders, der fällt völlig auf, der ist nicht so nahbar, der ist oft alleine, auch von seinem Aussehen her ein bisschen spannend und so. Und dann hatte ich ihn neulich im Sportraum vor mir sitzen an einem Gerät und ist ihm seine Flasche rausgefallen und so ein bisschen weggekullert. Dann habe ich nur mein Training unterbrochen kurz, die Flasche genommen und zu seiner Tasche gestellt, habe ich gar nicht gemacht. Und seitdem lächelt er mich an und grüßt mich. Das liegt nicht an mir. Ja, ich hätte gedacht, ne, seine Flasche soll er sich selber drum kümmern. Das wäre der alte Adam. So, ne? Aber wo gibt es Möglichkeiten in deinem Leben zu sagen, Herr, ich will, dass deine Güte durch mich in diese Welt hineinkommt. So lasst einen Draht eurer Güte. Yes. Und Leute, so weit muss man gar nicht laufen, um die Güte weit in die dunkle Welt hineinzubringen, weil die beginnt ja direkt manchmal in meinem eigenen Herzen. Und dann direkt meinem Nächsten gegenüber. Also jetzt nicht der Waltraud, aber auch nicht dem Thomas. Aber manchmal muss man gar nicht so weit laufen, um Güte weitergeben zu können, damit der helle Schein der Güte die Welt verändert. Und das wünsche ich dir, dass Christus in dir lebt und dass du letztlich, wie heißt das, dein Kreuz auf dich nimmst. Es gibt Menschen, die sagen, niemals gütig sein, weil wer gütig ist, verliert in dieser Welt. Es gibt so Tutorials bei YouTube, die kann man bitte nicht nachgucken. Vergesst es einfach wieder. Aber die Welt trimmt einen eher darauf zu sagen, keine Güte, sondern Ellenbogen ist wichtig. Jesus ist anders. Der sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Es ist letztlich das Kreuz, letztlich ist es die Güte Gottes, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Und es kann sein, dass wenn du gütig bist, dass sich manchmal anfühlt, wie gekreuzigt zu werden. Es fühlt sich nur so an, weil ich glaube, Kreuzigen ist noch viel, viel, viel schlimmer als das, was wir dann manchmal so denken zu fühlen. Aber ich glaube, dass es ein Stück weit ist, Jesus nachzufolgen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, gütig zu sein, auch wenn die Welt sagt, sei bloß nicht gütig, weil du sonst ziehst du ja den Kürzeren. Ja, ich will gerne aus lauter Güte den Kürzeren ziehen, weil ich will gerne rechtschaffen sein von meinem Gott. Und ich will gerne sein Ebenbild sein. Und wenn wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes, dann glaube ich, bedeutet das auch, dass wir uns von ihm verändern lassen hin zu noch gütigeren Menschen, um wirklich ihn wieder zu spiegeln in der Art und Weise und so, wie er ist. Güte ist so das Gegenteil vielleicht von Unnachgiebigkeit und Strenge. Es ist eben dieses, was ihr vorhin gesagt habt, mit der Großzügigkeit. Und das wünsche ich uns. Wie wird das sichtbar? Wie werde ich ein gütiger Mensch? Nummer 1, verbringe Zeit mit dem, der gütig ist, damit er auf dich abfärbt. Also kümmere dich in erster Linie um deine Gottesbeziehung, weil Gott ist gütig und von ihm kannst du lernen, was es bedeutet, gütig zu sein und wie es geht, Güte zu leben. Verbring Zeit mit Gott. Du musst nicht von dir allein heraus versuchen, jetzt ab heute bin ich ein gütiger Mensch, sondern verbring Zeit mit Gott, weil er prägt dich, er verändert dein Herz und er erfüllt dich mit seiner Güte. Und dann kümmere dich um die Menschen in deinem Umfeld und bitte Gott, dass du sie siehst mit seinen Augen, so wie Gott sie sieht. Nicht mit deinen Augen, nicht mit deinen verletzten Augen, deinem Recht sein wollen oder sogar im Recht.